So eine Politikverdrossenheit, so ein Unbehagen, so eine Unzufriedenheit mit einer Regierung habe ich persönlich noch nie erlebt. Auch also, in den letzten 16 Jahren wurden Fehler gemacht, gerade in der Energiepolitik, auch in der Migrationspolitik. Und das müssen wir auch offen ansprechen. Ja. Und was lernen wir aus den Fehlern? Das ist extrem wichtig.
Ja, ich glaub,
aber derzeit hast du ja eine Konstellation, wo der Bundeskanzler eine Rede hält im Bundestag und Leute schreiben mir eine SMS. Meine Nachbarin schreibt mir, ob er die jetzt gehalten hat oder nicht. Ich weiß so viel wie vorher, nämlich nichts.
Und das war für mich einfach ein Offenbarungseid. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen würden, alles ist schlecht und alles geht den Bach runter, sondern das sagt mittlerweile auch das Verfassungsgericht und die Regierung sagt ja selber, wir haben keine Ideen mehr. Es ist im Grunde genommen durch das Thema.
Ich finde nicht, dass Respekt zwangsläufig bedeutet, das Bürgergeld zu erhöhen, den Mindestlohn zu erhöhen, was auch immer, sondern ich finde, wenn der Mensch sich auf den Weg macht, sein Ding zu machen, um da Wertschätzung und Respekt gegenüber zu zeigen, indem man ihn feiert und indem man ihm möglichst die bürokratischen Hürden und die Hürden generell wegnimmt, das ist Respekt. Alle, die morgens aufstehen und sich für unser Land und unsere Werte, Entschuldigung, den Arsch aufreißen, das sind Leute, die müssen wir feiern. Die müssen wir als Gesellschaft, müssen wir die auf die Arme heben, müssen wir auf die Arme nehmen und hochheben.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Herzlich willkommen. Darf ich Sie heißen? Darf ich euch heißen? Heute feiern wir Jubiläum, die 10. Folge Einfach mal machen. Wir kommen voran. Heute trifft sich Gründergeist und wirtschaftlicher Erfolg mit einer neuen Kultur des Machens und des Denkens. Herzlich willkommen, Johannes Winkel und Christian Miele. Johannes Winkel ist Vorsitzender der Jungen Union hier in Deutschland. Die haben 90.000 Mitglieder. Und sie sind der größte politische Jugendverband Europas. Johannes Winkel ist ein Klartextpolitiker. Er sitzt im Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Er war mal Messdiener in der Kolping-Jugend aktiv, arbeitet heute in einem Industrieunternehmen, ist Volljurist und BVB-Fan. Herzlich willkommen nochmal.
Herzlichen Dank.
Christian Miele hat einen berühmten Nachnamen. Laut eigenen Angaben keine Milliarden geerbt. Und er ist selbst erfolgreicher Gründer, Investor und Business Angel. Er kennt die Start-up-Szene in Deutschland wie kaum ein anderer. Er ist Vorsitzender des Start-up-Verbandes. Und er sagt selbst, dass er die Arbeit in seinem Verband unterschätzt hat. Sie macht ihn aber wahnsinnig viel Spaß. Herzlich willkommen. Wie kommt man auf so eine Conclusio? Hast du das unterschätzt? Warum? Warst du naiv?
Ich war naiv. Ich glaube, dass die ersten Anfänge im Startup-Verband unter dem Schatten standen, dass ich nie in meinem Leben vorher aktiv mit Politikerinnen und Politikern gearbeitet habe. Und das war im Startup-Verband dann Neuland für mich.
Mhm. Also Politiker wäre nichts für dich oder wäre das auch mal eine...
Die politische Arbeit im Startup-Verband hat mir super viel Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube aber, dass es ein großer Vorteil für mich gewesen ist, von der Seitenlinie überparteilich mit allen unterschiedlichen Parteien zusammenzuarbeiten.
Mhm. Ihr haut Sätze raus und steht dazu. Johannes, du hast letztens gesagt, Deutschland hat keine Identität, kein Selbstvertrauen. Christian Miele, du hast letztens gesagt, habe ich mir aufgeschrieben, Deutschland und Europa müssen stark sein, damit unsere Enkelkinder nicht wieder Helme tragen müssen. Beide Themen haben zumindest indirekt was miteinander zu tun. Johannes, wie kommst du auf so eine kecke Bemerkung?
Also ich habe den Satz in dem Zusammenhang gesagt, dass in Essen es eine Demonstration gab, in Nordrhein-Westfalen, wo wir ja beide auch herkommen, wo über 2000, 3000 Salafisten auf die Straße gegangen sind und das Kalifat ausrufen wollten und gefordert haben. Und ich habe mich ehrlicherweise gefragt, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, dass das möglich ist auf der einen Seite, aber auch in welcher Gesellschaft leben wir, dass Leute sich so dermaßen wenig offensichtlich integriert haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und deswegen habe ich diesen Satz geprägt und habe gesagt, ja, ganz offensichtlich hat Deutschland viel zu wenig Identität und auch viel zu wenig Selbstbewusstsein, denn sonst würden sich solche Leute nicht zu Tausenden auf die Straße trauen und das Kalifat ausrufen. Übrigens, ja, streng getrennt nach Geschlechtern, also die Männer vorne, Frauen ganz weit hinten, streng abgeschirmt in Burka mit IS-Fahnen, also die Terrororganisation, die Menschen im Irak enthauptet hat. Und das hat mich dann zu diesem Satz bewegt und ja zu dem Beitrag, den ich dann in der Zeitung auch veröffentlicht habe. Deutschland hat keine Identität und kein Selbstvertrauen. Und ich habe ja da die Frage gestellt, welcher Politiker in Deutschland hat eigentlich die Power, den radikalen Islamisten auch mal eine Kampfansage zu machen? Und deswegen bin ich froh, dass du und auch, dass Friedrich Merz das Thema so weit nach vorne stellen. Und da müssen wir, glaube ich, als gesamte Unionsfamilie, CDU, Junge Union und alle anderen auch dabei, ganz klare Kante zeigen.
Wie kommt das mit dem fehlenden Selbstvertrauen, fehlender Identität? Ich meine, wir hatten vor 20, 25 Jahren, die Älteren erinnern sich, du warst wahrscheinlich zu jung, da gab es eine Debatte, angefacht durch Friedrich Merz, über eine sogenannte Leitkultur, damit wir auch mal beschreiben, was uns ausmacht, auch die Art und Weise, wie wir leben und was wir von anderen erwarten, die zu uns kommen. Damals wurde das dann abgetan mit Multikulti sind wir eher und nicht hier. Viele haben die Leute in die rechte Ecke gestellt. Auch Friedrich Merz wurde von den Grünen als Rassist bezeichnet, zumindest von einigen grünen Politikern. Was ist da falsch gelaufen in der Vergangenheit, dass es so weit kommen konnte?
Ja, also wir haben ein völlig falsches Verständnis von Toleranz, ein ziemlich naives Verständnis von Toleranz. Ich meine, Toleranz kann es nie absolut geben, weil sonst müsste man ja auch die Intoleranten tolerieren. Mhm. Und genau das haben wir jahrzehntelang gemacht. Ich erinnere mich übrigens auch noch an die Debatte. Und damals wurde ja zum Beispiel uns von den Grünen, das ist heute anders, aber damals haben die Grünen noch gesagt, naja, wer fordert, alle müssen hier Deutsch sprechen können in Deutschland, das ist ja eine Art von Zwangsgermanisierung. Also so tickten die Grünen früher noch. Ehrlicherweise so tickt die grüne Jugend heute auch noch. Und deswegen sind das Debatten, die wir führen müssen, weil ich glaube, in so einer Debatte haben wir mit unseren Positionen zwei Drittel der Deutschen mal mindestens hinter uns. Und man muss schon als Staat und als Gesellschaft vorgeben, wie stellen wir uns das Zusammenleben denn überhaupt vor? Denn sonst kann man auch nicht wirklich eine Integrationsleistung erwarten. Also in welche Gesellschaft sollen sich denn die Menschen integrieren? Das ist ja die eigentliche Frage. Und da sind wir viel zu, ja, zu schüchtern und haben eben kein Selbstbewusstsein und keine Identität in der deutschen Politik in den letzten 20, 30 Jahren vorgegeben. Die sagt ja, so stellen wir uns ein Zusammenleben vor. Und die Auswüchse davon sehen wir jetzt zum Beispiel in Essen, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland.
Christian, du hast gesagt, ich habe es eben gesagt, Deutschland und Europa müssen stark sein, damit unsere Enkelkinder nicht wieder Helme tragen müssen. Wie meinst du das?
Das habe ich natürlich ganz bewusst so zugespitzt. Und der Unterbau darunter ist aber nichtsdestotrotz in seiner Wahrheit und Wahrhaftigkeit gegeben. Nämlich, wenn wir uns heute anschauen, wo Deutschland und Europa international stehen, dann stelle ich fest, dass sich zwischen Amerika und aber auch China ein Wettbewerb aufgetan hat, wo wir momentan, egal welchen Indikator du dir anschaust, kein besonders gutes Bild hinterlassen. Ich unterstelle, und das ist meine Hypothese, dass wenn wir daran nicht dringend etwas verändern und sicherstellen, dass Deutschland innerhalb von Europa und hoffentlich auch Europa als Ganzes auch in der Lage ist, eine Führungsrolle in der Welt einzunehmen und auf Augenhöhe mit unseren internationalen Partnern zu verhandeln. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden wir in dem Systemwettbewerb, der uns ja seit einigen Jahren begleitet, wahrscheinlich verlieren. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was mit diesem Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine angefangen hat, was sich jetzt gerade in Israel zeigt, dann müssen wir uns doch eingestehen, dass zumindest mal in meinem Alter, ich bin jetzt 36, das allererste Mal Kriege und internationale Konflikte wirklich wieder sehr, sehr nah an uns herangekommen sind. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir nicht in der Lage sind, und das auch zu dem Punkt von Johannes gerade, unsere Identität und unsere Leitkultur, das sage ich jetzt bewusst, wieder zu entdecken und auch zu definieren, dass wir dann ganz, ganz große Schwierigkeiten haben werden, einen wohlständigen Weg für uns als Gesellschaft zu finden, einen souveränen Weg für uns als Gesellschaft zu finden und eine Vision davon zu haben, wie soll Europa denn eigentlich im Jahre 2100 aussehen? Enkelfähigkeit, ne? Also wie muss unser Land für unsere Enkel hinterlassen werden, damit es wie bei uns auch ein besseres Land ist als das, was unsere Eltern und unsere Großeltern haben. Und ich sehe da ein Risiko und deswegen habe ich das bewusst so zugespitzt, dass wenn wir da nicht tätig werden, dass die Lebensrealität unserer Enkelkinder eine ganz andere sein kann, als die, in der wir uns heute befinden.
Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mehrheit der Deutschen schon immer so getickt hat und dass das auch nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern andere, kleinere Gruppen haben so laut geschrien, dass die Mehrheit dachte, sie sei eigentlich in der Minderheit. Und heute habe ich das Gefühl, dass sich das gedreht hat und es hat sich ein Zeitfenster geöffnet, wo offen drüber diskutiert werden kann. Aber entscheidend ist natürlich, dass wir jetzt auch handeln. Stimmt die Beschreibung?
Ja, ich glaube schon. Und das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein in der politischen Debatte zu tun. Das ist ja auch das, was in der CDU man, glaube ich, verbessern konnte. Und deswegen wurde ehrlicherweise Friedrich Merz auch gewählt als Vorsitzender mit der klaren Vorgabe der Mitglieder. Wir sind von unseren politischen Inhalten überzeugt. Haben sie ehrlicherweise vielleicht in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle nicht ganz zu 100% weder durchgesetzt, aber noch artikuliert. Mhm. Und das ist die ganz klare Aufgabenbeschreibung für Friedrich Merz von den Mitgliedern. Das ist seine Basis. Und auf der Grundlage macht er Politik und macht er eine gute Politik und eine selbstbewusste Politik. Deswegen darf er auch mal zuspitzen, ist gar kein Problem als Oppositionsführer. Und ich teile deine Beschreibung, dass, glaube ich, wir die Mehrheit der Deutschen in ganz zentralen Fragen dieses Landes hinter uns haben. Und jetzt geht es darum, in den nächsten 2 Jahren das auch in der Debatte umzumünzen, damit wir dann auch die nächste Bundesregierung wieder führen können, weil so ist ja in der Opposition manchmal viel Diskussion, aber wir können natürlich leider nichts konkret umsetzen. Und ja, deswegen mit Selbstbewusstsein, mit politischem Mut und die Debatte. Und dann gewinnen wir, glaube ich, als CDU.
Ja, jetzt nehme ich wahr, dass irgendwie, ich glaube, fast 2/3 der Menschen sagen, wir glauben der Politik gar nicht mehr. Ist zwar gut und schön, auch dass die CDU jetzt diese Dinge beschreibt, aber wir wollen es sehen. Mhm. Wie ist die Stimmung in der Wirtschaft? Wird da überhaupt noch differenziert? Oder ist die Stimmung so schlecht, dass man sagt, die Politik, da können wir uns gar nicht mehr drauf verlassen?
Also ich beobachte da 2 Dinge. Zunächst einmal hast du meiner Wahrnehmung nach recht. Es gibt tatsächlich ganz viele Menschen im Land, auch außerhalb der Wirtschaft, die das Gefühl haben, dass die Politik sehr, sehr viele Lagebilder beschreibt, aber dann ein massives Umsetzungsproblem hat, die Dinge wirklich auch gut zu machen und so, wie es dann eigentlich sein sollte. Das ist also schon mal eine korrekte Wahrnehmung, die ich auch aus meinen Kreisen mitnehme. Ich glaube aber, um auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt von Johannes einzugehen, wir haben uns in den letzten Monaten gefühlt für das Thema Migration mehr geöffnet und verstanden, wir müssen da reingehen, wir müssen diese Lebensrealitäten anders beschreiben. Das kann auch nicht mehr unsere Absicht sein, dass wir das ignorieren. Gleichzeitig glaube ich aber schon, weil du gerade sagtest, da muss man auch mal zuspitzen als Oppositionsführer, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns die Mühe machen, dieses Lagebild wirklich differenziert zu beschreiben. Weil, und da sehe ich aus der Wirtschaft wiederum eine große Herausforderung, die Themen, die Herausforderungen genau zu beschreiben, ist das eine, aber gleichzeitig mit unserer Sprache sicherzustellen, dass wir ein Einwanderungsland bleiben können, dass wir attraktiv sind für Menschen, die hierher kommen wollen, die wir dringend brauchen und brauchen werden. Das wird eine Herausforderung sein. Ich sehe da eine Aufgabe der CDU, ganz klar zu sagen, pass mal auf, wenn du dich hier nicht benimmst oder du hier nicht hinkommen darfst, dann müssen wir das auch unbedingt reglementieren und da die notwendigen Gesetze für ans Laufen bringen. Aber wiederum, wir wollen unbedingt Menschen aus dem Ausland, aus Drittstaaten, wo auch immer, auf der ganzen Welt herhaben, die hier mit anpacken, die Bock haben auf unser System, die sich unseren Werten die unsere Werte unterschreiben und hier mithelfen. Heute hat ja schon in Deutschland, was irgendwie jeder Dritte oder jeder Vierte einen Migrationshintergrund. Ja. So, wir sind doch längst ein Einwanderungsland, ne? Und in diese Geschichte so glaubhaft zu erzählen, dass wir einerseits eine Willkommenskultur haben für Leute, die wir hier unbedingt haben wollen und auch brauchen. Und aber auch sagen, wir haben Regeln und an diese Regeln, da wird sich gehalten und wer diese Regeln bricht, der muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen.
Ja.
So dieses ist ja schon fast ein, das ist schwierig, ne? Weil es ist ja ein Dilemma in der Kommunikation und da ist Sprache und deswegen auch zugespitzte Formulierung nicht immer hilfreich.
Ja. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt der ganz entscheidende Punkt und der Johannes Winkel geht jetzt so weit, dass er sagt, die Leute, die nicht kommen dürfen, dürfen sich auch erst gar nicht auf den Weg machen. Er war, glaube ich, einer der Ersten, der gesagt hat, in Zukunft sollte man ein System schaffen, wo nur noch diejenigen kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid haben. Das Thema Migration, Johannes, sage ich ganz offen, ist eines wahrscheinlich das Jahrhundertthema, weil ja andere Kulturen auch kommen.
Klar.
Sag du gerne.
Ja, also ich stimme erstmal Christian zu. Nur, wir müssen eben realisieren, dass wir momentan ein Einwanderungsland sind, aber es genau eben falsch rum machen. Deutschland ist nämlich ein Einwanderungsland in das Sozialsystem und kein Einwanderungsland in den Arbeitsmarkt. Also die Botschaft der CDU müsste sein, wir müssen das genau einmal umdrehen.
Genau.
Einwanderungsland in den Arbeitsmarkt, in den deutschen Arbeitsmarkt, das sind wir momentan überhaupt nicht. Wenn man sich da die Visavergaben, restriktive Bürokratie für Leute, die in den Arbeitsmarkt wollen, anschaut, das ist eine Katastrophe. Auf der anderen Seite sind wir aber, ist unser Sozialstaat für jeden Menschen auf der Welt offen, der das Wort Asyl aussprechen kann. Völlig unabhängig davon, ob er berechtigt ist, ob er vorher durch sichere Drittstaaten gereist ist. Ist völlig irrelevant. Alle, die das Wort Asyl in Deutschland aussprechen können, können nach Deutschland kommen, bleiben auch in Deutschland. Und dann auch völlig unabhängig vom Recht auf Asyl werden sie dann geduldet, jahrelang. Und es ist, wir müssen da eine völlige 180-Grad-Wende schaffen, damit wir Einwanderungsland in den Arbeitsmarkt werden und beim Einwanderungsland in den Sozialstaat, eben das beenden. Mhm. Das schaffen wir nämlich auch finanziell nicht mehr. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie da die Ampel weiter in diesem Finanzchaos heutzutage, wie die Ampel das weiter bespielen will. Und das wäre so eine Botschaft, da könnte man sich, glaube ich, auch wiederum mit einem großen Teil der Deutschen einigen und könnte einen guten Wahlkampf machen, weil das unterscheidet uns ja übrigens nicht nur von der politischen Linken, sowieso klar, sondern das unterscheidet uns ja auch ganz klar von der AfD, die ja sagt, nee, wir wollen keine Zuwanderung in das Sozialsystem, aber wir wollen auch keine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir wollen gar keine Zuwanderung. Das ist eine Position, die Unionsposition sein kann.
Da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, auch um auf deine Frage von davor nochmal einzugehen, das fehlt den Bürgerinnen und Bürgern, ja, dass sie das Gefühl haben, dass du hast das ja gerade auch ganz einfach formuliert, zu sagen, wir müssen das eigentlich nur umdrehen und sollen doch Leute kommen, die hier mit anpacken, ist doch super. Ja. Jeder hat in seinem Freundes- und Bekanntenkreis doch bestimmt jemanden, der einen Migrationshintergrund hat. Klar. Und da ist man einfach miteinander befreundet, das ist ganz normal, Punkt. Mhm. So. Mhm. Aber die Menschen haben das Gefühl, wieso hat die Politik das versäumt, solche Systeme frühzeitig einzuziehen? Warum geht das alles so daneben? Das sind dann das.
Mhm. Was glaubst du, woran das liegt? Also oder anders gefragt, wie schaffen wir
es? Also meine Theorie ist, dass wir es geschafft haben, nach dem Zweiten Weltkrieg derart viel Wohlstand zu schaffen, dass wir auch viele unserer Herausforderungen einfach mit Geld zugekippt haben. Mhm. So. Und diese Zeiten sind vorbei. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und das müssen wir realisieren als Gesamtgesellschaft. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und in einer Phase, in der wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Probleme mit Geldscheinen zuzukleben, werden wir uns diesen Lebensrealitäten zuwenden müssen. Und dann kommt das alles hoch. Und dann kommen ja noch die Krisen dazu, ne? Von der Corona-Pandemie über den Krieg in der Ukraine, über den Krieg jetzt in Israel. Das holt ja ganz viel dieser Versäumnisse nach oben. Und ich glaube, das zeigt den Menschen dann auch erschreckenderweise, was ist da eigentlich alles passiert? Mhm. Was haben wir alles vor uns?
Genau, wie du es gesagt hast. Also in den 10er-Jahren hatten wir so viel Wohlstand und so viel Wachstum, dass wir
niedrige Zinsen,
dass wir alle politischen Probleme und auch solche, die sich so ein bisschen angedeutet haben, einfach mal mit Geld zugeschüttet haben. Wir konnten es auch, es war zwar damals schon falsch, aber wir konnten es zu dem Zeitpunkt ja noch. So, jetzt leben wir in den 20ern in einer neuen Realität und ich fürchte, es wird wirtschaftlich auch nicht viel besser werden, zumindest nicht kurzfristig, sodass wir einfach mit weniger Geld auskommen müssen. Und jetzt erinnere ich auch noch mal an den letzten Bundestagswahlkampf. Da hat auch in der Schlussphase, als es so Richtung Ampel tendierte, hat auch Christian Lindner immer gesagt, naja, liebe Deutsche, selbst wenn es eine Ampel gibt, selbst wenn es Rot-Grün gibt, dann sind wir diejenigen und dann bin ich derjenige als liberaler Finanzminister, der hier die Staatsfinanzen im Großen und Ganzen in Ordnung hält und finanzielle Solidität schafft. Das war auch so eine Botschaft, sein zentrales Versprechen im letzten Bundestagswahlkampf. So, und jetzt sehen wir eben, dass genau dieser Christian Lindner durch Buchungstricks, die mich an Wirecard erinnern.
Obwohl der Urheber der Kanzler war, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, aber trotzdem, es ist ein gutes Zusammenspiel sozusagen. Ja. Gutes Zusammenspiel, dass genau dieser Christian Lindner und diese FDP eben den ersten verfassungswidrigen Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik aufgestellt haben. So, und da kann man dann auch mal gegenüber Christian Lindner und der FDP vielleicht mal kritisch sagen, also klar, es ist die eine Sache, schöne Schwarz-Weiß-Fotos im Wahlkampf zu machen, aber es ist eine andere Sache, schwarze Zahlen im Bundeshaushalt zu schreiben. Und insofern finde ich, ist Christian Lindner für mich persönlich, also dass ich jetzt nicht ein großer Fan von Rot-Grün bin und war, aber sowieso klar, aber ist Christian Lindner auch für viele in meiner Generation eine Enttäuschung, weil er so einen smarten und guten Wahlkampf gemacht hat und dann so wenig in der Regierungsverantwortung und in der Realität übrig bleibt. Und das wird, glaube ich, auch eine Auseinandersetzung, auf die wir uns gefasst machen müssen als Union.
Mhm. Wie sieht die Wirtschaft, die Ampel im Moment? Sieht ihr das ähnlich?
Also vielleicht nur zu dem Punkt, also ich halte es für richtig, dass Christian Lindner sich schon noch als Hüter der Schuldenbremse hinstellt und das Umtopfen vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds und den anderen Töpfen, die ja bereits da waren. Das ist ja tatsächlich eher auch unter der Großen Koalition, unter Corona ins Leben gerufen worden. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Punkt
richtig. Ja, aber dieser Trick jetzt nicht. Da muss ich jetzt einmal reingehen, also ganz sachlich, ganz objektiv. Also hier ist es wirklich so gewesen, dass man sozusagen einen Schuldensack in den Keller gestellt hat und nicht in dem Jahr ausgegeben hat, wo man die Schuldenbremse ausgesetzt hat, sondern im nächsten Jahr und dann noch für eine ganz andere Sache. Also das ist wirklich eine Manipulation gewesen. Muss man fairerweise sagen, das fand vorher nicht statt. So sehr ich auch kritisch mit der eigenen Vergangenheit ins Gericht gehe, aber hier hat wirklich die Ampel manipuliert.
Du, ich glaube dir das. Ne? Ja. Meine Wahrnehmung war, dass da, wie du eben sagtest, auch unter dem Finanzminister gewisse Pakete bereits geschnürt worden sind und die sind dann umgetopft worden für mich.
Aber wie sieht die Wirtschaft die Ampel insgesamt?
Gut, ich glaube, dass da durchaus ein hohes Frustrationspotenzial vorhanden ist. Ne? Also ich kann jetzt zumindest für die Startup-Szene das ein bisschen ausschließen. Das lief gut. Da hat man uns zugehört. Da haben wir viele Dinge umsetzen können, die wir vorhatten. Aber das muss man dann auch mal isolieren. Deswegen spreche ich jetzt auch nicht in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender vom Startup-Verband, sondern eher als Bürger. Und da glaube ich schon, dass die Menschen sehr, sehr verunsichert sind. Und jetzt hat das Gerichtsurteil in Karlsruhe sicherlich nicht dazu beigetragen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass da jetzt mehr Stabilität und mehr Vertrauen geweckt werden kann. Und es wird noch mal mehr Probleme nach oben spülen. Mhm. Und das werden natürlich die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Haushalt merken. Und die Wirtschaft hat natürlich mit einer Regierung, wo auch die SPD und die Grünen beteiligt sind und per se kulturell, ideologisch jetzt nicht so nah am Unternehmertum dran sind, sicherlich nicht nur schöne und gute Erfahrungen gesammelt haben.
Also ich spüre, ist natürlich immer schwierig, weil ich ja selbst auch im Bundestag sitze, aber so eine Politikverdrossenheit, so ein Unbehagen, so eine Unzufriedenheit mit einer Regierung, habe ich persönlich noch nie erlebt. Auch also, in den letzten 16 Jahren wurden Fehler gemacht, gerade in der Energiepolitik, auch in der Migrationspolitik. Und das müssen wir auch offen ansprechen. Ja. Und was lernen wir aus den Fehlern? Ist extrem wichtig. Ja, aber derzeit hast du ja eine Konstellation, wo der Bundeskanzler eine Rede hält im Bundestag und Leute schreiben mir eine SMS. Meine Nachbarin schreibt mir, ob er die jetzt gehalten hat oder nicht. Ich weiß so viel wie vorher, nämlich nichts.
Ich hatte in der letzten Woche relativ viel Kontakt zu Freunden aus Familienunternehmen, aus großen Konzernen und auch aus der Startup-Szene. Und da hat man sich natürlich auf diesen Dienstag gefreut. Und der Bundeskanzler, der hat jetzt die Chance, an diesem Dienstag mit einer Regierungserklärung große und notwendige Reformen auszusprechen.
Wie es auch bei dem Ukraine-Krieg, bei dem Ausbruch der Zeitenwende geschafft hat, muss man.
Ich habe mir diese Rede dann auch angeschaut und auch diese SMS bekommen, wo dann so das Resümee gewesen ist, ja super, da ist jetzt gesagt worden, you will never walk alone, wir lassen niemanden zurück. Auf der anderen Seite, die Schuldenbremse steht, Karlsruhe hat entschieden und dann aber wir müssen dringend investieren in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Modernisierung des Staates. Das passt natürlich alles überhaupt nicht zusammen. Ne? Mhm. Und zu sagen, wir müssen sparen, wir werden aber nicht sparen und wir müssen investieren, das geht nicht zusammen. Und natürlich wird dann auch bei der Wirtschaft dort Vertrauen wieder einmal verbüßt und das finde ich ist eigentlich das Entscheidende daran. Es wird planlos. Ich sehe da nicht die Idee für das Land, wo es hingehen soll. Wo wollen wir denn mal wieder hinkommen? Wenn wir, um zu den einleitenden Sätzen zurückzukehren, im Jahr 2100 enkelfähig sein wollen, was müssen wir denn heute dafür unternehmen, damit wir das wirklich hinbekommen? Und da hätte ich jetzt auch bei so einer Rede mehr erwartet, muss ich sagen.
Man muss ja auch sagen, ich meine, dass wir als Opposition sagen, dass die Regierung es nicht kann, ist jetzt ehrlicherweise nichts Neues. Ist es erwartbar, okay. Nur jetzt haben wir eben zum ersten Mal die Situation, dass das höchste deutsche Gericht sagt, ihr könnt es nicht. Und dass dann sozusagen als Gipfel die Bundesregierung selber sagt, wir haben keinen Plan. Also ich habe es genauso gesehen wie du. Ich dachte mir, da kommt bei der Regierungserklärung von Scholz, kommt irgendwas. Also irgendwas muss er ja jetzt machen. Er kann ja nicht eine Regierungserklärung ankündigen und dann einfach nichts tun und nichts sagen. Und ich saß wirklich vor dem Fernseher und dachte mir, ja, jetzt ist schon so viel Zeit vergangen, wann kommt denn jetzt die Pointe? Genau. Wann kommt denn der große Wurf sozusagen? Und das war für mich einfach ein Offenbarungseid. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen würden, alles ist schlecht und alles geht den Bach runter, sondern das sagt mittlerweile auch das Verfassungsgericht und die Regierung sagt ja selber, wir haben keine Ideen mehr. Es ist im Grunde genommen durch das Thema. Und das macht einen natürlich es macht mir ehrlicherweise auch keinen Spaß und ich habe da auch keine Schadenfreude bei. Könnte man ja haben als Oppositionspolitiker, aber mittlerweile muss ich da ganz ehrlich sagen, mache ich mir da mehr Sorgen um unser Land, wie es jetzt weitergeht.
Also mir geht's ähnlich. Letztens sagte jemand zu mir, ihr seid jetzt die Letzten. Wir haben ja die Wahl verloren vor 2 Jahren, weil wir nicht mehr gut genug waren. jetzt bauen wir das langsam wieder auf. Auch das Vertrauen, das macht es ja schnell kaputt. Es dauert. Wir versuchen das mit klaren Botschaften, mit klaren Konzepten, mit Geschlossenheit und so weiter. Aber es gibt einige, die sagen, ihr werdet wieder an die Regierung kommen. Aber wenn ihr es nicht mehr schafft, dann gibt es niemanden mehr im demokratischen Zentrum Deutschlands, der dieses Land in eine gute Zukunft führt. Siehst du das ähnlich oder wie?
Also die Hoffnungen, die Wünsche und die Ideen, die die CDU da umgibt, was zukünftige Regierungsverantwortung angeht, das sehe ich schon ähnlich. Ja, also ich glaube auch, wenn man sich eure derzeitigen Wahlumfragen anschaut, dass da ja eine tiefe Sehnsucht der Gesellschaft da ist, wieder eine Partei an der Spitze zu sehen, die Vernunftskonzepte in den Mittelpunkt stellt und nicht Ideologien, die wirklich sagt, völlig losgelöst davon, was wir gut oder schlecht finden, müssen wir uns mit den Lebensrealitäten auseinandersetzen, die da jetzt gerade halt herrschen. Da können wir alle nichts dafür, aber wir müssen sie angehen. Also ich glaube auch, da ist eine ganz große Verantwortung auf den Schultern der CDU, da das Land auch wieder umzureißen. Weil wir sehen natürlich schon in den letzten 12 Monaten, wie sehr die AfD in Deutschland gewonnen hat. Und vor allem den Blick, den ich dabei auch immer gerne wage, ist, dass wir ja fast in Westdeutschland so ein bisschen die letzte Bastion sind. In ganz Europa, wo es um diese demokratischen Werte geht. Guck mal um uns rum. Viele unserer Nachbarländer haben bereits rechtspopulistische Parteien, die so stark geworden sind, dass die dort regieren. Mhm. Und auch im Osten sehen wir mittlerweile, dass die AfD da zu ungeahnter Stärke kommt. Wir haben nächstes Jahr 3 Landtagswahlen, da kommt eine Europawahl, die oft eine Protestwahl ist. Also ich glaube, wenn die CDU es nicht schafft, viele von diesen Strömungen aufzufangen und eine vernunftsorientierte Gegenbewegung aufzubauen, dann haben wir als Gesellschaft echt ein Problem. Dann haben wir ein wirklich übles Problem.
Das ist so und stimme ich zu. Und wir müssen uns auch nochmal generell in der Demokratie über die Aufgabe der Union bewusst werden. Also unsere Aufgabe ist es, als Partei der Mitte, die Wählerinnen und Wähler, die sozusagen am rechten Rand so ein bisschen kippen, für die demokratische Mitte zu begeistern. Und von rechts aus in die demokratische Mitte zu integrieren. Und ich glaube einfach nicht, dass in Deutschland 25% der Menschen wirklich die AfD wählen wollen, weil sie eine rechte politische Gesinnung haben. Das glaube ich einfach nicht. Also es deckt sich einfach nicht mit meiner Beobachtung, auch in der jungen Generation, wo wir übrigens auch sehen, dass viele AfD wählen.
Bei den letzten Wahlen, ne?
Bei den letzten Wahlen. War die Union zwar auf Platz 1 in Bayern und Hessen, aber die AfD auf Platz 2 in Bayern
glaube ich. Unter den
18- 16. bis 30-Jährigen. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo ich auch sage, als Vertreter der jungen Generation, unsere Aufgabe als JU ist es, in die politische Mitte zu integrieren. So, die SPD hat mal irgendwann aufgehört, von links außen in die politische Mitte zu integrieren und ist selber nach links außen gegangen. Und deswegen müssen wir sozusagen unsere Aufgabe da wieder begreifen. Und ich finde das, was Strauß mal gesagt hat, dass es rechts von der CDU und von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf, da war schon was dran. Jetzt glaube ich zwar nicht, dass wir alle von der AfD zurückholen können, ehrlicherweise, manche wollen wir auch gar nicht zurückholen, aber wir sollten uns trotzdem Gedanken machen, dass wir wieder die Antworten geben, dass auch viele Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, AfD zu wählen, wieder in die demokratische Mitte zur Union zurückkommen. Denn sonst, und das sehen wir im Rest in vielen Ländern Europas, haben wir ein riesiges Problem und sonst geht es irgendwann wieder in die Richtung, dass sich die einzelnen europäischen Staaten wieder gegenseitig in die Wolle bekommen. Also wie es eigentlich vor der Europäischen Union jahrhundertelang Usus war, dass es jede 10 Jahre einen großen Krieg in Europa gab. Und das darf natürlich nicht passieren, weil das, was du am Anfang gesagt hast, sozusagen Europa im Jahr 2100, geht natürlich nur, wenn wir eine starke Europäische Union haben. Und das müssen wir, glaube ich, im nächsten Europawahlkampf
machen. Ja, ich meine, was ja schon auch sehr spannend ist zu erkennen, deswegen habe ich das mit diesen Systemfragen auch eingeleitet und versucht zu begründen, dieses Zitat. Unser Feind in der Vergangenheit waren die Franzosen. Heute sind wir Brüder und Schwestern. Und niemand, wenn du jetzt in Berlin auf die Straße gehst und mal fragst, wollen wir mal Frankreich überfallen, würde sagen, jo, das machen wir. Und umgekehrt, die Franzosen würden das auch nie sagen. Wir haben uns also über die Schaffung von Wohlstand und über die demokratischen Strukturen so sehr miteinander angenähert und verbrüdert, dass kulturell die Frage überhaupt nicht mehr im Raum steht. Ja. Nur, da sind eben natürlich andere Systeme, autokratische Systeme, die mit unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung jetzt nicht so viel anfangen können. Und da mache ich mir eher Sorgen vor, weil diese, das muss man ja auch einfach mal ganz nüchtern feststellen, viele dieser Länder, Beispiel China, die machen natürlich schon, was Digitalisierung und Investitionen in die Zukunft angeht, einfach extrem pragmatische Dinge. Die unterschreibe ich nicht alle. Ja. Mhm. Aber die Art und Weise, wie dort über die Zukunft nachgedacht wird und über das Jahr 2100, da wird zumindest mal mit wahrscheinlich mehr Zukunftsvisionen rangegangen, als das bei uns momentan der Fall ist.
Jetzt hatten wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine Situation, wo dieses Land neu aufgebaut wurde. Wir hatten tolle Politiker, fand ich, mit Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, aber auch von anderen Parteien, die Verantwortung übernommen haben. Und es entstand in Deutschland so ein Klima des Anpackens. Menschen machten sich selbstständig, Arbeitnehmer hatten Eigentum, konnten sich Wohlstand erarbeiten. Heute hast du das Gefühl, Eigentum ist nur noch, wenn überhaupt, ganz schwer, ja, zu bekommen, weil man es einfach nicht mehr schafft mit dem Monatslohn. Wir ersticken in Bürokratie. Unternehmer sagen zu mir, ich bin froh, dass ich meinen Laden abgeschlossen habe und dass meine Kinder was anderes machen. Also du hast ja echt in Deutschland so ein Klima, dann nochmal diese Staatsgläubigkeit. Ja, früher habe ich als Kind immer Schuhe gerne mit diesem Klettverschluss getragen. Das ist wie so ein Klettverschluss, wo man sich am Staat klettet und die Politiker selbst, die den Staat irgendwie vertreten, die schütten die Probleme mit Geld zu. Das heißt, wir müssten ja eigentlich wieder so eine Stimmung bekommen wie nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber ohne Krieg, wenn es geht.
Ja, nach. Ich habe ja gesagt, nach. Also, dass wieder angepackt wird, dieses Gefühl, Zusammenhalt, wer und so weiter. Wie kriegt man das hin?
Also ich glaube, und da komme ich auch so ein bisschen nochmal auf dieses Migrationsnarrativ zurück, was ich eben angesprochen habe. Und ich finde, das macht ihr und das machst du auch sehr, sehr gut in der politischen Kommunikation. Das habe ich dir ja auch schon mal gesagt. Die Macherinnen und Macher im Land ganz bewusst auch wieder nach vorne zu stellen und hervorzuheben. Ich bin da gegen Heldentum, aber ich bin dafür zu sagen, wenn du morgens aufstehst, deine Bäckerei um 4 Uhr morgens aufmachst und du backst da die Brötchen und machst das mit einer gewissen Leidenschaft und lässt deinen Betrieb dadurch größer und größer und größer werden, stellst ein paar Leute ein. Mega, das ist großartig. Völlig, also der Softwareentwickler in Berlin genauso, aber der Maschinenbauer, die Putzkraft, alle von denen, alle, die morgens aufstehen und sich für unser Land und unsere Werte, Entschuldigung, den Arsch aufreißen. Das sind Leute, die müssen wir feiern. Die müssen wir als Gesellschaft, müssen wir die auf die Arme heben, müssen wir auf die Arme nehmen und hochleben lassen. Und
wie würdest du das machen? Wie kriegen wir das
hin? Also, das sind zwei Faktoren, die ich da sehe. Das eine, und da habt ihr ganz praktisch was mit zu tun, und das andere, da habt ihr in eurer Kommunikation ganz viel mit zu tun. Erster Punkt. Klar, politische Rahmenbedingungen. Ich mag das Wort Industriepolitik überhaupt nicht, und das lassen wir den Franzosen. Aber unsere Industriepolitik sollte es doch vielleicht sein, dass wir sagen, all den Menschen, die was anpacken, die was machen, egal ob du einen Bäckereibetrieb hast oder ein Startup oder ein großes Industrieunternehmen, denen versuchen wir, die bestmöglichen politischen Rahmenbedingungen in die Hand zu geben, um ihr Ding zu machen. Der Staat hält sich da so gut es geht raus. Der Bäcker wird nicht mit Bürokratie überbordet. Der Konzern genauso wenig, das Startup genauso wenig. Die Leute, die was machen, egal wer, die werden supported. Das ist unsere Industriepolitik. Grassroots-Industriepolitik. Nicht irgendwie, wir wollen hier die großen Konzerne, Blödsinn. Ja? Grassroots-Industriepolitik für die Macherinnen und Macher. Und das andere, der zweite Punkt, das ist politische Kommunikation. Das, was du machst, dass sich hinstellen und sagen, Leute, wenn ihr leistet, wenn ihr da morgens euch aus dem Bett quält, jetzt gerade in Berlin, es ist ja so unglaublich kalt, du gehst morgens aus dem Haus mit der Jacke tief ins Gesicht gezogen, gehst zur Arbeit und gehst was schaffen und du lässt dich nicht du ruhst dich nicht darauf aus, du willst das auch. Das wirklich zu zelebrieren, diese Menschen zu bekräftigen und zu sagen, weißt du was, so toll, dass du das machst.
Super.
Danke. Ja, danke dafür. Da sind wir dir als Gesellschaft dankbar für.
Ja.
Ich glaube, da kann Politik ganz viel über Kommunikation lösen.
Ja.
So, weißt du, das hat viel mit Wertschätzung zu tun und mit gesehen werden, mit Respekt. Und ich finde nicht, dass Respekt zwangsläufig bedeutet, das Bürgergeld zu erhöhen, den Mindestlohn zu erhöhen, was auch immer, sondern ich finde, wenn der Mensch sich auf den Weg macht, sein Ding zu machen, und da Wertschätzung und Respekt gegenüber zu zeigen, indem man ihn feiert und indem man ihm möglichst die bürokratischen Hürden und die Hürden generell wegnimmt, das ist Respekt.
Johannes, wie würdest du das umsetzen, wenn du Bundeskanzler wärst?
Also ich würde zuerst mal aufhören, den Leuten die Illusion zu verkaufen, dass es weiter Richtung bedingungsloses Grundeinkommen geht. Weil das ist genau der Weg, den die Ampel eingeschlagen hat. Ich habe dann neulich mit Kevin Kühnert zu diskutiert und er meinte dann eher beim Thema Bürgergeld, ja, da gibt es ja jetzt die Sanktionsmöglichkeiten, hat dabei aber unterschlagen, dass es die nur wegen uns gibt. Eigentlich wollte die Ampel ja das Bürgergeld ohne überhaupt irgendeine Sanktionsmöglichkeit einführen. So, aber generell müssen wir den Leuten einfach den Leuten ehrlich gegenüber sein und sagen, dieses Bürgergeld in der Form können wir gar nicht finanziell auf Dauer durchhalten. Und dann erst recht nicht in der Kombination mit der aktuellen Asylpolitik. Mhm. Also das kann einfach nicht funktionieren. Und deswegen das, was du gerade gesagt hast, Christian, wieder eine Kultur zu schaffen, eine Leistungskultur zu schaffen. Das ist es jetzt, worum es in den 20er Jahren geht. Denn was wir ja sehen, wir haben immer gesagt, ja, Deutschland bleibt Industriestandort, das geht jetzt in alle Ewigkeit so weiter. Das ist eben gerade echt gefährdet. Das ist gerade wirklich gefährdet. Und wenn man sich mal so im Mittelstand umschaut, ich arbeite ja selber in einem Industrieunternehmen, dann sehen wir natürlich auch, dass viele mittelständische Industrieunternehmen entweder schon überlegen, abzuwandern oder jedenfalls nicht mehr in Deutschland zu investieren. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Also wir reden momentan ja sehr viel darüber, wie viel muss der Staat investieren. Ich finde, wir sollten uns vorher nochmal die Frage stellen, welche Rahmenbedingungen kann der Staat schaffen, damit wir möglichst viele private Investitionen haben in die Wirtschaft. Das ist doch mal der erste Schritt. Also zuerst zu sagen, der Staat muss alles investieren, um mit Geld zu schütten, das ist ehrlicherweise nicht so, wie ich mir Marktwirtschaft vorstelle. Mhm. Sondern der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit private Investitionen wieder nach Deutschland kommen.
Ja, ja.
Und das ist doch die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen.
Vielleicht mal von der Regie eine Anweisung, müssen leider in die Schlussrunde. Aber dieser Podcast heißt ja einfach mal machen. Das wäre ja auch ein Thema einfach mal machen. Das wäre wahrscheinlich die größte Politikaufgabe der nächsten Politikgeneration, wirklich wieder dafür zu sorgen, dass Arbeit einen Wert hat. Ich war bin jetzt nicht oft unterwegs, aber mal 2-3 Tage in Japan und da war es so, dass man klar gesagt hat, Arbeit ist hier eine Tugend. Es wird wertgeschätzt. Und es gibt ja gar keinen Dissens, dass diejenigen, die körperlich hart arbeiten und nicht mehr arbeiten können, dass dafür die Solidargemeinschaft volle Pulle da ist.
Klar.
Aber dass die Leute wieder Spaß haben etc. Also mir geht es genauso. Du hast das toll beschrieben, Christian. Überleg mal so einen Busfahrer, ja, der 3:30 aufsteht, ja, um 5 Uhr die erste Strecke macht. Für den müssten wir ein Denkmal bauen. Oder auch ich meine, es werden so viele Fahnen gehisst. Vielleicht hissen wir auch mal eine Fahne für die ganzen Arbeitnehmer, die morgens aufstehen. Nur die Frage ist, wie kriegen wir das hingesetzt? Du hast jetzt ein paar konkrete Punkte gesagt. Wir haben einfach auch insgesamt in der Politik ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir können das jetzt alles sagen, aber die Leute müssten uns auch glauben, dass wir es machen.
Absolut.
Wie kriegt man das hin? Diesen letzten Punkt. Also, dass die Leute wissen, das, was die Partei XY aufschreibt, ja, ich will es jetzt gar nicht von unserer Partei abhängig machen, wird dann auch gemacht. Weil da ist ja die Glaubwürdigkeit.
Aber guck mal, die Antwort darauf ist ja eigentlich, ist ja ganz einfach. Du musst es halt wirklich einfach mal machen. Wenn du bei uns in der Startup-Welt mit einer guten Idee um die Ecke kommst, dann wird das immer so als 1% des Weges beschrieben. Ja. Ne? Ja. Eine Idee ist wertlos. Die Umsetzung sind die 99% davon. Machst es gut, ja. Die Execution, wie wir das immer gerne nennen bei uns.
Und einfach mal anfangen.
Einfach
ne?
mal anfangen.
Und nicht perfektionistisch denken, sondern.
Und das dann mal machen.
Genau.
Ne? So. Und wenn wir über solche Dinge sprechen, und ich glaube, da kommt dann auch ganz viel Vertrauen wieder, wenn die Gesellschaft merkt, okay, da hat er jetzt nicht nur wieder super intelligente und wohlklingende Worte nach draußen geschossen, genau. sondern er hat das auch mal angepackt und er hat das gemacht. Und er ist da auch beigeblieben und er ist auch ein persönliches Risiko eingegangen für diese Themen.
Ja, ja.
Weil ich glaube, auch das fehlt vielen, dass das Gefühl da ist, ein Politiker, das ist halt sein Job. Ne? Und ich weiß, du bist da ein bisschen anders, ja, und sagst auch, hey, ich will ja am Ende auch für die Dinge, die ich sage, einstehen und das auch machen. Weil ich glaube, ganz viele, die sind auch einfach in ihrem Job drin und haben Angst, Risiken einzugehen. So, und das Risiko, irgendwas Blödes zu machen, über die Stränge zu schlagen und vielleicht auch mal was Unangenehmes zu tun, ist nicht unbedingt das Anreizsystem, in dem ein politischer Betrieb funktioniert.
Johannes, für mich ist das die zentrale Frage. Wir haben jahrelang regiert. Manches ist gut gelaufen, manches nicht so gut. Und die Menschen sagen jetzt, es ist jetzt gut und schön, dass ihr diese Position habt, aber warum sollen wir euch glauben? So, und das ist der Knackpunkt jetzt. Wie schaffen wir es, in den Wahlkampf zu gehen? Ja, im Lichte dessen, dass wir wissen, wenn wir es nicht mehr schaffen, dann gibt es nicht mehr viele, die das Vertrauen haben. Wie kriegen wir das hin, dass der Wähler sagt, ja, ich traue der CDU, dass sie jetzt wirklich das Ruder rumreißt. Ich meine, man erwartet ja auch keine 100%, wie du sagst.
Ja, klar.
Ja, ich habe mal so einen Pitch bei euch mitbekommen, wo so Investoren sitzen und die wollen ja immer nur wissen, ja, was machst du denn gerade? Zeig doch mal was. Ja. Fang doch mal an. Versuch doch nicht perfektionistisch alles zu machen, sondern zeig es doch mal. Wie kriegen wir diese Glaubwürdigkeit in der CDU zurück?
Also ich glaube erstmal als kleiner Nachtrag noch dazu, man sagt ja immer, ja, die Deutschen wollen am Ende des Tages in einem Wahlkampf kein Risiko. Und die wollen, dass alles irgendwie so bleibt, wie es ist. Das war zumindest beim letzten Bundestagswahlkampf, war das tatsächlich auch so. Ich glaube, nur jetzt haben wir echt eine andere Ausgangslage. Ich glaube, die Veränderungsbereitschaft in Deutschland in der Bevölkerung war nie so hoch wie jetzt, weil viele eben sehen, dass es so mit den alten Rezepten eben nicht mehr weitergehen kann. Deswegen kann ich nur sagen, Mut, 100% Mut in der politischen Kommunikation. Ich finde, dass ihr das gut macht an der Spitze der CDU. Du hast ja da auch die Unterstützung der Jungen Union. Hast ja auch auf dem Deutschlandtag gemerkt.
Ist eine Gemeinschaftsleistung, wir müssen es alle.
Genau, es ist eine Gemeinschaftsleistung. Ja. So, und dann ist es im Wahlkampf einfach so, dass du dann eben nicht kurz vor Schluss anfangen darfst oder in der Halbzeit anfangen darfst zu sagen, ja, nee, das haben wir so nicht gemeint und das war eigentlich auch too much und jetzt versuchen wir uns wieder einzuengen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Sondern da muss man wirklich mutig sein. So, wie kann man das beweisen? Natürlich nur, wenn man in Regierungsverantwortung ist. Ich meine, wir müssen einfach wieder dahin kommen. Da kann man sozusagen nicht erzwingen. Aber man muss es natürlich einfach durch eine maximal mutige politische Programmatik und Kommunikation hinbekommen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, zeigen ja auch alle Demoskopen, dass wir da mittlerweile sehr gut dastehen. Und dann ist es einfach ab Tag 1 in Regierungsverantwortung, das auch wirklich umzusetzen. Und ich finde, nochmal auf das Thema Bürgergeld zurückzukommen, da hatten wir als Union eine ganz, ganz klare politische Meinung und haben die im Bundesrat dann auch wirklich durchgesetzt und gegen die Bundesregierung durchgedrückt. Und daran sieht man, glaube ich, dass die CDU nicht nur inhaltlich gut aufgestellt ist, sondern das, was sie sagt, auch macht. Darum geht es am Ende des Tages. Und dann gewinnen wir auch wieder viel Vertrauen zurück.
Vielen Dank, Johannes Winkel, Christian Miele, für dieses ehrliche Gespräch. Danke, hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder zur 11. Folge. Es findet eine Weihnachtsfolge statt. Es wird ein Einfach-mal-machen-Extra geben mit zwei bekannten Frauen. Freuen Sie sich drauf, das wird gut. Wir machen einen Ausblick ins nächste Jahr. In diesem Sinne, eine schöne Adventszeit. Bis dahin, wir hören uns nochmal. Danke.
Das war Einfach-mal-machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.